Radio Ginseng.
Radio Ginseng.
Radio Ginseng präsentiert Kooperation Wost.
Scheiß Ossis, versauen euch den Tag.
Scheiß Wessis, Scheiß Ossis? Was wissen und was denken wir voneinander? Menschen aus West und Ost erzählen ihre persönlichen Geschichten. Wost, ein gemeinsames Projekt von Radio Ginseng aus Grünheide und Radio Free FM aus Ulm.
Liebe Hörergemeinde, bevor ich Ihnen meinen Gesprächspartner vorstelle, bitte ich Sie zunächst einmal ganz genau zuzuhören. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer von Radio Ginseng, wenn Sie jetzt ein wenig irritiert waren und sich gefragt haben, war das jetzt die deutsche Nationalhymne? Aber da war doch auch ein Stück von der ehemaligen DDR-Hymne dabei. Dann kann ich Ihnen nur sagen, es handelt sich tatsächlich um eine gemeinsame Hymne. Sie wurde zusammengestellt aus der ehemaligen DDR-Nationalhymne und aus der Hymne der damaligen BRD. Und der Mann, der diese Idee umgesetzt hat und seitdem darauf hofft, dass irgendwann einmal die Zeit reif ist für eine gemeinsame deutsche Hymne, heißt Dietmar Püschel. Er ist heute mein Gesprächspartner bei Wost, Geschichten aus West und Ost. Dietmar Püschel ist jetzt 76 Jahre alt, er ist geborener West-Berliner. Darüber werden wir später noch reden. Jetzt geht es erst einmal um die Idee dieser gemeinsamen deutschen Hymne. Herr Püschel, Sie hatten diese Idee schon vor der Wende. Erzählen Sie, wie kam es dazu?
Also vor der Wende, wir schrieben das Jahr 1987. Ich wohnte damals in Neukölln in einer sehr hübschen Wohnung nahe der Sektorengrenze an der Sonderallee. Und ich kam sehr spät nach Hause, war ziemlich kaputt von der Arbeit und legte mich so schon mal aufs Bett und machte den Fernseher an. Und weil das Programm so langweilig war, machte ich auch noch ein Rundfunkprogramm an parallel und schlief so halb ein. Und so im Dämmerzustand lief jetzt im ZDF am Sendeschluss die Nationalhymne der BRD. Und komischerweise hörte ich auch noch im Radio, der Ostsender, hörte ich die Nationalhymne der DDR. Und als ich das so parallel hörte, so überlappend, habe ich gedacht, Mensch, diese Musik, die ist ja so, die klingt so kompatibel, die klingt so ähnlich. Ich wusste gar nicht genau, was da so ähnlich war. Und habe dann darüber nachgedacht und fing dann an, mal den Text zu singen und habe versucht, dann den Text der DDR-Nationalhymne, der ja damals schon gar nicht mehr gespielt werden durfte, habe ich den dann mitgesungen und habe den auf die BRD-Hymne gesungen, ne? Auf Einigkeit.
Und das klappte.
Das funktionierte. Und da habe ich gesagt, Mensch, das ist ja Wahnsinn. Da kann man den Text vertauschen. Man kann also zur Westhymne den Osttext singen und umgekehrt. Und ich dachte darüber nach, ich sagte, warum, wie kann denn das sein? Man wollte sich doch immer abgrenzen, man wollte doch um Gottes Willen, die DDR wollte doch nicht so sein wie der Westen. Und da dachte ich, Mensch, der Komponist oder der Textdichter, das war den Text, der war ja von Johannes R. Becher. Und da dachte ich, Mensch, ob der möglicherweise den Text so gemacht hat, dass man den auch auf die Westhymne singen kann, für den Tag der Wiedervereinigung vielleicht. Ja, das hat mich dann überhaupt nicht mehr losgelassen. Ich dachte, das kann kein Zufall sein. Also in Johannes R. Becher oder in Hans Eisler, die machen keinen Text und keine Musik, der zufälligerweise mit der BRD-Hymne kompatibel ist.
Nun, leider konnten Sie die beiden nicht mehr fragen.
Die konnte ich nicht mehr fragen. Und mir fiel auch niemand ein, den ich überhaupt fragen konnte zu der Sache. Und ich habe dann gedacht, habe dann ein bisschen nachgeforscht, ist denn da vielleicht schon mal vorher irgendwo, gibt es denn Literatur, wo das mal schon einmal mal die Idee vielleicht hatte oder so? Also ich fand nichts. Und damit dachte ich, Mensch, das hast du aber irgendwas entdeckt, was bisher noch keiner entdeckt hat, ne? Da muss man ja jetzt mal was machen.
Und gemacht haben Sie dann tatsächlich, oder Sie haben versucht, aus diesen beiden Hymnen eine zu machen. Wie sind Sie denn da rangegangen, Text und Musik auseinanderzunehmen, wieder neu zusammenzusetzen? Da braucht man vielleicht auch noch ein paar Fachleute dazu?
Naja, ich kann ja nicht mal eine Note. Also ich habe es selber für mich, deswegen bin ich ja darauf gekommen, eben umgekehrt singen können, den Text vertauschen. Und dann hatte ich damals aus meinem Freundeskreis einen Musiker, der wiederum zusammen war mit einer Klavierlehrerin, mit einer Pianistin, mit einer sehr guten, eine Französin, der habe ich das erzählt und habe gesagt, Mensch, Elisabeth, kannst du das nicht mal spielen, mal vorspielen, mal ausprobieren und so. Ja, dann hat die gleich gespielt, wir haben dazu gesungen. Wir haben also Auferstanden aus Ruinen gesungen.
Das heißt, Sie haben in wechselnden Rollen die westdeutsche Hymne, den ostdeutschen Text und umgedreht gesungen?
Genau, wir haben das also ausprobiert und haben gesagt, das geht ja prima. Und dann habe ich gesagt, da müssen wir eine professionelle Aufnahme machen. Weil es glaubt uns ja sonst keiner. Wir müssen irgendwie so professionell aufnehmen, dass man es mal veröffentlichen könnte und mal als Anschauungsobjekt hätte, dann seht mal, die beiden Hymnen kann man zusammen singen. Ja? So. Also hat Elisabeth hat also fleißig daran gearbeitet, hat arrangiert alles und die Noten und das schön miteinander verbunden. Und kurz gesagt haben wir dann es geschafft, das in einem sehr guten Tonstudio eine Aufnahme zu machen damit.
Ich muss noch mal einen Schritt zurückgehen. Wie haben Sie denn das gemacht? Wonach haben Sie die Textstücke ausgesucht, die Sie zusammengesetzt haben, beziehungsweise die Musikstücke? Also es ist ja jetzt nicht so eins zu eins übereinander gelegt worden, ne? Sondern es sind ja also Teilstücke beider Hymnen zusammengesetzt worden.
Wie Sie die BRD-Hymne, ist es ja nur die dritte Strophe. Also Einigkeit und Recht und Freiheit. Es ist ja eigentlich auch nicht komplett. Wenn man die deutsche Nationalhymne sind, dann gehören ja die anderen Strophen mit dazu. Und die waren ja auch in Westdeutschland und in West-Berlin, waren die ja nicht verboten, aber es war verpönt, will ich mal sagen, die alte deutsche Nationalhymne zu singen. Wer hätte schon gerne gesungen, Deutschland, Deutschland über alles. Es war ja also unmöglich, ne? Also das wollte man ja nicht und es wurde auch so. Die DDR-Nationalhymne hatte ja mehrere Strophen. Und da ging es ja darum, vielleicht die Strophen zu nehmen von der DDR-Nationalhymne, die, ich sag's mal, zukunftsträchtig waren. Ja? Also wir haben uns, hab dann überlegt, also auferstanden aus Ruinen und der Zukunft zugewandt, lass uns dir zum Guten dienen, Deutschland einig Vaterland. Alte Not gilt es zu zwingen und wir zwingen sie vereint, denn es muss uns doch gelingen, dass die Sonne schön wie nie über Deutschland scheint. Und die letzte Strophe war Glück und Frieden sei beschieden, Deutschland, unserem Vaterland. Alle Welt sehnt sich nach Frieden, reicht den Völkern eure Hand. Und das ist ja so wichtig, also ich sag mal ganz aktuell. Ne? Also würde ja heute passen.
Absolut. So, dann hatten Sie also eine professionelle Aufnahme gemacht. Und dann haben Sie gedacht, jetzt gehen wir damit an die Öffentlichkeit.
Ja, so einfach an die Öffentlichkeit ging das ja auch nicht. Man kann also nicht ja einfach ein rechtlich geschütztes Werk verarbeiten und damit Geld verdienen, sondern man muss ja den Urheber, wenn Urheberrechte noch bestehen, muss man den Urheber ja fragen, ob man das darf. Und der Urheber oder die Urheber waren ja nun mal Johannes R. Becher und Hans Eisler und die DDR ja als Eigentümer dieses Werkes. Also habe ich Folgendes gemacht. Ich habe einfach die fertig gepresste Maxi-Single, wir hatten ja dann 300 Maxi-Singles gepresst, als Muster sozusagen, und habe eine genommen und die eingepackt und einen netten Brief geschrieben an den DDR-Staatsratsvorsitzenden, Herrn Honecker. und ihn gebeten, dieses gut gemeinte Werk doch wohlwollend zu beurteilen und die Erlaubnis zu geben, das zu veröffentlichen oder den Kontakt zu dem Musikverlag herzustellen oder irgendwie zu helfen, dass das eben veröffentlicht werden konnte.
Was hat er geantwortet?
Meine Erwartungen waren nicht sehr hoch. Ich ahnte schon, dass er damit nicht einverstanden sein wird. Also, dass er die reine Freude im Staatsrat ausbricht darüber, über die Mischnationalhymne, das war mir schon klar. Aber mir war wichtig, dass ich überhaupt eine Antwort bekomme, dass ich überhaupt eine Stellungnahme dazu bekomme. Ne? Also Honecker war ja auch schon vorher in Bonn. Das war die einzige Hoffnung, dass vielleicht Honecker sagen könnte, naja, passt ja vielleicht in die Zeit. Also so ein bisschen hoffte ich schon, dass das vielleicht doch erlaubt. Aber ich habe also postwend eine Absage gekriegt mit den Worten, wir sind damit nicht einverstanden. So, was mache ich jetzt? Bringe ich es trotzdem raus? Gegen seinen Willen, gegen Honeckers Willen? Also bin ich zu meinem Rechtsanwalt gegangen und habe ihm das vorgespielt und gesagt, Mensch, was meinen Sie denn, was passiert denn, wenn ich jetzt das trotzdem gegen den Willen der DDR-Regierung in West-Berlin einfach rausbringe? Ich meine, naja, sagte mein Rechtsanwalt, Sie sind ja nicht vorbestraft, also da müsste die DDR Sie ja vor einem West-Berliner Gericht wegen Urheberrechtsbruch verklagen. Ich sage, es wäre doch die beste PR, die man sich vorstellen könnte eigentlich für die Schallplatte. Ne? Dann kaufen die Leute das vielleicht, wenn ich verklagt werde. Das ist ein schöner Skandal eigentlich. Ich sage, naja, und was könnte mir dafür da passieren? Naja, sagte der, ne, kriegen Sie vielleicht eine Geldstrafe oder so. Ja, sage ich, dann denke ich mal, werde ich das vielleicht einfach machen. Also, ja, sagte der Anwalt wieder, denken Sie aber daran, wir sind in West-Berlin und Sie wollen ja die Transitwege benutzen. Und ob Sie dann sollten Sie sich darauf einstellen, dass Sie dann immer fliegen müssen nach Westdeutschland, wenn Sie aus Berlin raus wollen. Denn es kann ja sein, dass Sie so ärgerlich sind, dass Sie dann vor ein Ost-Berliner Gericht stellen. Und wie dann das Urteil aussieht, wissen wir noch nicht. Naja, also sagt er, überlegen Sie sich mal das nochmal, ob es das wert ist. Ne? Ja, dann habe ich das Projekt erstmal fallen lassen.
Jetzt muss ich nochmal fragen, aber trotzdem, mit welchem Ziel sind Sie denn da rangegangen an die Produktion solch einer Hymne? Was haben Sie denn gedacht, was damit passieren könnte?
Ich habe gedacht, dass ich einen Beitrag leisten könnte zur deutsch-deutschen Annäherung durch die Diskussion darum, dass man, sagen wir mal, eben die DDR-Nationalhymne war ja in West-Berlin und in Westdeutschland verpönt. Man hatte gesagt, es ist ein Blechlied, die kann man als Marsch spielen oder wenn die Volksarmee angetreten ist, als Art Präsentiermarsch oder so. Also man hat ja die DDR-Nationalhymne im Westen auch schlecht gemacht, ja, also man hat gesagt, ne, wollte man nicht, ne, also, und ich war der Meinung, dass sie eigentlich eine ganz schöne Hymne ist und dass die, sowohl die Musik als auch der Text eben völkerverbindend ist und dass das wirklich ein Beitrag wäre zur deutschen Annäherung, die Diskussion war ja die Annäherung. Honecker war, wie gesagt, in Bonn. Man hat schon miteinander einen Dialog gehabt. Die DDR war mehr oder weniger von der BRD eigentlich anerkannt. Man hat daran gedacht, dass es eben zu besseren Beziehungen zwischen der DDR und der BRD kommt. Und da dachte ich, könnte ich etwas dafür tun.
Wir wollen uns das gleich mal anhören, das Stück, das Sie an Herrn Honecker geschickt haben. Zuvor würde ich ganz gerne noch wissen, die Musiker, die das einsingen, sind unter dem Titel Eintracht Germany verewigt worden. Wer verbirgt sich dahinter?
Zwei Damen, zwei Herren, die ich einfach von einer Agentur mir habe vorschlagen lassen. Und witzigerweise waren alle vier auch ehemalige DDR-Bürger. Die brauchten den Text nicht zu lernen, den konnten die noch. Die waren also eigentlich Studiosänger, die also tatsächlich als Background-Sänger für alle möglichen Aufnahmen sich angeboten haben. Ja.
Was Sie soeben gehört haben, war die Version einer gemeinsamen deutschen Hymne, wie sie Erich Honecker 1988 zu hören bekam. Die Idee dazu hatte Dietmar Püschel. Und Dietmar Püschel ist mein heutiger Gesprächspartner bei WOST, Geschichten aus West und Ost. Herr Püschel, mit der Absage von Erich Honecker hätte ja dieses Projekt bei Ihnen auch aufhören können. Ne? Sie hätten es zu den Akten legen können und damit wäre die Sache erledigt gewesen. Sie war es aber nicht. Sie haben weiter daran gearbeitet.
Na, ich habe es nicht aus den Augen verloren und habe versucht, trotzdem rauszufinden, wer denn die Rechte von Eisler und Becher vertritt. Nach einigen Recherchen habe ich dann rausgekriegt, dass es der Musikverlag Peters in Leipzig war, der sozusagen die Rechte der DDR-Nationalhymne vertreten hat. Und das war eigentlich dann eine mögliche Adresse für diese Anfrage, ob man die Hymne verarbeiten darf oder nicht.
Der Vollständigkeit halber, wie waren die Rechtefragen mit der westdeutschen Hymne geklärt?
Na, da bei der westdeutschen Hymne, die ist ja so alt. Heiden und Hoffmann von Fallersleben sind ja nun so lange tot, da bestehen ja keine Urheberrechte mehr.
Inzwischen ist es so, es gibt von dieser gemeinsamen deutschen Nationalhymne mehrere Versionen. Sie haben also doch weitergearbeitet. Sie haben auch die ostdeutsche Modern Soul Band gewinnen können für die Hymne. Sie haben die Sängerin ebenfalls aus Ostdeutschland, die Anke Lautenbach, gewinnen können. Was ist passiert?
Also der 9. November kam. Ne? Der 9. November kam und der 9. November 1989 warf ja schon seine Schatten voraus, sozusagen. Also vor dem 9. November 1989 passierte ja einiges. Also Gorbatschow, also ein großes Signal war ja, dass diese russische Jugendzeitung in der DDR irgendwie...
Sie meinen den Sputnik?
Genau, den Sputnik. Das war für mich ein Signal, dass ich dachte, Donnerwetter, wenn die Russen sozusagen eher eine Annäherung wollen als die DDR-Regierung, dann passiert was. Ja, dann kam der 9. November... Und komischerweise muss man dazu sagen, am 9. November habe ich DDR-Fernsehen gesehen und sehe im DDR-Fernsehen aus dem Palast der Republik eine Übertragung von den Messias von Händel als Pop-Version. Das erzähle ich jetzt mal nochmal zwischendurch, weil das hat noch ein Nachspiel gehabt, dass ich das gesehen habe. Ja, so, also ich habe jetzt überlegt, Mensch, 9. November, die Mauer fällt. Jetzt rufst du mal einfach in Leipzig bei dem Musikverlag Peters einfach mal an. Ich habe also tatsächlich aus West-Berlin den Musikverlag Peters angerufen und habe den Verlagsleiter, Herrn Molkenbuhr hieß der nette Mann, erreicht und habe dem gesagt, Mensch, Herr Molkenbuhr, 9. November, und habe ihm davon erzählt, habe gesagt, dass ich diese Kombination von der Nationalhymne gemacht habe und dass ich auch das Honecker geschrieben habe, ihm die ganze Geschichte erzählt und habe gesagt, Mensch, wollen wir jetzt nicht nochmal einen Anlauf machen? Ne? Jetzt könnten wir doch mal das Ding rausbringen. Ne? Und da hat er gesagt, Mensch, Herr Püschel, haben Sie recht, schicken Sie mir mal den Kram und dann werde ich das mal gucken und ich antworte Ihnen bestimmt darauf, was wir da machen. Ja, und dann dauerte es 14 Tage, da rief der kriegische Telex, damals hatte man noch Telexe, mit dem Telex zurück aus Leipzig und er hat gesagt, hurra, hurra, wir können es machen. Und dann stand natürlich, dann sagte ich natürlich, das ist ja Wahnsinn. Jetzt mache ich mal das mit einem großen Symphonieorchester und mache das mal so richtig schön mit großem Symphonieorchester und Chor, wie man sich eine Nationalhymne vorstellt. Ich wollte einfach eine Vorlage schaffen, wie die mögliche gemeinsame Nationalhymne sich anhören würde, schaffen.
Nun kommt man jetzt aber nicht einfach so an einen Rundfunkchor und an einen Rundfunksinfonieorchester, um jetzt die Sachen aufzunehmen. Oder irre ich mich da?
Ich habe also dann versucht, verschiedene Orchester anzusprechen. Wir wollten Masur da eigentlich dazu gewinnen und so. Und das Gewandhausorchester in Leipzig, das wäre perfekt gewesen. Ne? Aber das gelang nicht. Das waren dann schon die ersten Wirren, die ersten Wiedervereinigungswirren. Also ich weiß nicht, warum er nicht ran wollte. Er hatte auch wahrscheinlich genug andere Sachen, die für ihn wichtig waren. Tja, ich habe dann überlegt, wer kommt da in Frage? Und jetzt kommen wir zurück auf diese Aufführung des Messias im Palast der Republik, der mir so im Kopf war. Und ich habe gedacht, das wäre derjenige, der dieses Arrangement gemacht hat mit dem Messias. Den müsstest du vielleicht, das wäre vielleicht der richtige Mann dafür. Und ich bekam dann raus, dass es der Bernd Wefelmeier war. Und habe dann, ich kann es eigentlich heute gar nicht mehr sagen, was ich also angestellt habe, um mit dem Kontakt aufzunehmen. Das ist mir dann also gelungen. Habe mich mit dem getroffen. Wir kamen also dann darauf, dass wir ja auch, wenn wir diese Aufnahme machen würden mit einem großen Symphonieorchester, dann haben wir ja auch wieder bloß nur eine Aufnahme. Wie will man eine Schallplatte, hat ja wenigstens eine A- und eine B-Seite. Also wir brauchten da ein bisschen mehr Content sozusagen, um das dann auch zu vermarkten. Also haben wir uns so beraten, dass wir gesagt haben, wir müssen ein paar moderne Versionen machen. Dass wir, sagen wir mal, vielleicht noch eine Pop-Version machen. Und ja, und ich bin dann sozusagen von hinten durch die kalte Küche zum Messias gekommen, von Händel. Weil der Bernd Wefelmeier sagte, Mensch Püschel, wir haben ja eigentlich diesen Messias von Händel eigentlich fast fertig, das arrangiert. Wir können es bloß nicht mehr aufnehmen, weil die deutsche Schallplatte nicht mehr dazu in der Lage ist. Die waren schon im Insolvenzverfahren. Wenn du schon die Nationalhymne produzierst, hast du nicht Lust, auch noch mal den Messias zu produzieren? Ich sage, na klar, eine Platte ist zu wenig, wir machen gleich zwei. Und wir haben gleich das Ensemble von dem Messias, die Anke Lautenbach, Anke Schenker, die hätten wir noch, die könnten vielleicht auch diese Nationalhymne nochmal modern singen. Und Bernd Wefelmeier hat mir dann den Weg eröffnet zum DDR-Rundfunk in einer Leperstraße. Und dann war das natürlich immer toller, diese Idee zu sagen, Mensch, wir nehmen den großen Rundfunkchor, ja, mit dem großen Rundfunkorchester von einer Leperstraße. Authentischer und originaler geht's ja gar nicht.
Und die waren auch sofort Feuer und Flamme oder gab es da auch wieder Schwierigkeiten?
Die waren alle Feuer und Flamme. Es war ja, naja, gut, ich kam natürlich auch mit dem Geldkoffer mit Westgeld. Und wir haben dann in einer Leperstraße mit dem Rundfunkorchester und mit dem großen Rundfunkchor die neue Nationalhymne aufgenommen.
Jetzt erzählen Sie mir mal bitte kurz, was war denn das für ein Moment?
Als ich in das Studio kam, in an der Leperstraße, waren die mit der ganzen Aufnahme fertig schon und der ganze Rundfunkchor, das ganze Orchester war noch da. Ich sage, na gut, dann lass mal hören. Dann spielten sie das vor. Und dann haben die an einer Stelle tatsächlich sich versungen. Die haben die Westhymne nicht richtig gekonnt.
Das heißt, sie mussten alles nochmal machen.
Aber das ging schnell. Also ich habe dann gesagt, hier, ihr habt hier leider, das ist eine kleine Textänderung. Wir müssen uns schon an das Original halten. Die haben es einmal gespielt und dann war es fertig. Also das ist, ich war ja aus meiner Westberliner Zeit, kam ja ein bisschen aus der Werbung, wo man alles 10-mal nochmal macht. Aber die haben es einmal gespielt und es war fertig. Mir sind einfach die Tränen gekommen. Ich habe geheult. Die haben einen Westberliner heulen sehen über ihre Nationalhymne.
Ja. Ja. Dann haben sie gedacht, so, jetzt habe ich diese wunderbare Hymne, Mein Werk. Es ist jetzt fertig. Und es war, ich weiß es nicht, aber vielleicht damals schon abzusehen, es kommt der Tag der Einheit. Und der Tag, an dem diese Hymne gespielt werden muss, eigentlich aus Ihrer Sicht. Aber es kam leider nicht dazu, erzählen Sie.
Also Anfang 1990 entstand ja schon ein bisschen die Diskussion über eine, wie auch immer, Wiedervereinigung. Man wusste ja nicht, eine Föderation oder wie die Wiedervereinigung passieren sollte. Das war ja alles offen noch, ne? De Maizière hat er ja den Vorschlag auch gemacht, hat er dann versucht, dem Herrn Kohl ja vorzuschlagen, Mensch, können wir eine gemeinsame Nationalhymne machen und so. Kohl hat es natürlich abgeschmettert und man hat die Diskussion, sagen wir mal, erstickt. Ich hatte auch so den Eindruck, dass also alle anderen Dinge natürlich viel wichtiger waren als die Nationalhymne. Mein Gott, man hatte ja ganz andere Sorgen, den Wechsel der Währung. Also da hat man nicht an die Nationalhymne gedacht. Aber ich habe also daran weiter natürlich gemacht. Ich habe ja, wie Sie vorhin schon erwähnten, auch verschiedene Pop-Versionen gemacht. Unter anderem eine Rock-Version mit der Modern Soul Band. Die Modern Soul Band war ja in der DDR schon eine ganz bekannte Rockband. Und da haben wir eine Rockversion in Deutsch und in englischer Sprache gemacht. Wir wollten ja gleich auch da noch international auftreten damit. Also musste eine englische Version her. Ein Freund von mir hat dann einen englischen Text dazu verfasst. Der Text hat inhaltlich nichts mit Nationalhymne zu tun, sondern das war also eigentlich ein Text, der, wo es um Freiheit ging und um Befreiung ging und um Völkerverständigung und um Frieden. Das war uns das Allerwichtigste und mir auch am allerwichtigsten. Völkerverständigung und Frieden und ganz wichtig für mich mit der Sowjetunion, also nicht mehr sich feindlich gegenüberzustehen. Und da war ich eigentlich sehr glücklich darüber, vielleicht auch da etwas beitragen zu können.
Sie haben diese Hymne ja auch an die Radiosender geschickt im Vorfeld dieses Einigungstages, 3. Oktober 1990. Ne? Wie haben die Radiosender reagiert?
Gar nicht. Schweigen im Wald. Gar nicht reagiert. Und sie wurde auch nirgendwo gespielt. Also ich hatte das Gefühl, quasi auf einem Index zu stehen. Ich hatte das Gefühl, als ob es eine politische Ansage gab, das zu ignorieren. Um es mal so verschwörungstheoretisch zu sagen, ich wurde totgeschwiegen.
Das ist jetzt aber merkwürdig, weil eine Hymne ist ja eigentlich auch immer so ein Signal nach außen. Ne? Also man hat jetzt die Einigung oder Wiedervereinigung gehabt. Und so eine Hymne wäre ja wie ein Sahnehäubchen gewesen, müsste man denken.
Ich sag's mal aus heutiger Sicht so ein bisschen. Und dieses Gefühl hatte ich ja damals auch, ich konnte mich ja dem nicht entziehen. Alles, was mit der DDR zusammenhängt, Hymne, Becher, Eisler und so weiter, war kein Sahnehäubchen, sondern Fuibaba. Man wollte nichts von dieser DDR weiter transportieren und in die Zukunft transportieren und übrig lassen. Das Gefühl hatte ich damals und heute, denke ich, weiß ich's.
In unserer Reihe Wost, Geschichten aus West und Ost, ist heute Dietmar Püschel zu Gast. Dietmar Püschel ist West-Berliner und er hat eine gemeinsame deutsche Hymne entwickelt. Herr Püschel, wir würden ganz gerne noch ein bisschen was aus Ihrem persönlichen Leben, also von Ihnen persönlich, wissen. Sie sind also kurz nach dem Krieg in West-Berlin geboren worden. Was ist Ihnen so aus Ihrer Kindheit hängen geblieben aus dieser Zeit und in dieser Stadt?
Ist hängen geblieben, dass ich wahnsinnig gern Trockenmilch gelöffelt habe. Ja, weil ich denke mal, 46 bin ich geboren, also und die ersten Erinnerungen waren Trockenmilch. Die schmeckte herrlich. Ja, das ist meine erste Kindeserinnerung, was ja auch ein bisschen relevant ist. Also die Grundschule war ja in der Nähe von einer Sektorengrenze im Dammweg in Neukölln. Und die Hälfte meiner Lehrer waren Grenzgänger, also eigentlich eben Leute, die in Ostberlin wohnten und in Westberlin arbeiteten in den 50er und 60er Jahren. Und als 1961 dann die Mauer gebaut wurde, waren schlagartig unsere Lehrer weg und die Schuldirektorin auch, die wohnte auch in Treptow. Die waren alle weg.
Wie war das dann für Sie, in einer eingemauerten Stadt zu leben?
Ich habe mich natürlich auch geärgert über die Transitwege, weil es war ja nicht so angenehm von den Volkspolizisten und den Grenzpolizisten, am Anfang so schlecht behandelt zu werden. Die waren also ursprünglich unfreundlich, die wurden dann etwas freundlicher, als die ersten Abkommen geschlossen worden sind. Und da waren die schlagartig freundlicher an den Grenzen. Ja? Also das hat man schon gemerkt. Aber es war immer ein beklemmendes Gefühl, wenn man durch die DDR fuhr als Westberliner. Man war immer froh, wenn man entweder in Helmstedt rauskam oder wieder zurückkam in Wannsee. Dann war man immer froh, wenn man wieder im Westen war. Ja, also das war so. Und ich habe auch nach der Mauer, nach 1961, war ich auch nie in Ostberlin, weil man da ja Passierscheine beantragen musste, obwohl ich eben Verwandte in Ostberlin hatte. Aber man hat sich, also ich bin nicht dazu gekommen, Ostberlin zu betreten. Ja.
Wie war Ihr beruflicher Werdegang? Sind Sie geworden, was Sie werden wollten?
Ich wollte ja Kameramann werden, beziehungsweise dann auch selber Filme machen. Ich hatte dann einen Kameraassistentenjob in Mainz beim ZDF und wollte ja dann auch ein bisschen höher kommen und sagte zu meinem Chef, Herr Hartmann, wie ist es denn, kann ich denn mal langsam gehobener Kameraassistent werden? Und er sagte, ja, Püschel, können wir machen. Unterschreiben Sie mal, wenn Sie jetzt als Berichterstatter mitfahren nach Vietnam, dann können Sie gleich als gehobener Kameraassistent mitmachen. Und das habe ich dann natürlich nicht gemacht, weil es war ja 1969 und da war es ja schon nicht mehr so. Es war noch nie angenehm in Vietnam damals, aber da war es erst recht nicht so angenehm. Und da habe ich dann gesagt, nee, dann mache ich lieber Werbefilme und habe dem ZDF den Rücken gekehrt und bin dann wieder nach West-Berlin zurück und habe dann angefangen, bei einer Werbefilmfirma zu arbeiten und habe dann die nötigen Dinge gelernt, um mich dann selbstständig zu machen.
Herr Püschel, wie haben Sie denn die Zeit des Mauerfalls erlebt?
Und, den Mauerfall habe ich erlebt, dass endlich meine Verwandten mich besucht haben, die sowohl in Ostberlin als auch in der DDR hatte, dass sie mich endlich mal besuchen konnten.
Nun ging es ja nach dem Mauerfall und nach der Wiedervereinigung auch darum, diese beiden Stadthälften wieder zu vereinigen. Was ist Ihnen da so an Erlebnissen, Erfahrungen jetzt hängen geblieben?
In meinen Ausflügen nach Ostberlin, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, ich war schon enttäuscht über den Zustand der Straßen und der, vor allen Dingen der Häuser und so. Dadurch, dass ich ja auch mal Fotograf gelernt habe, habe ich mich immer über die sogenannten stürzenden Linien geärgert. Also man musste, wenn man Architekturaufnahmen gemacht hat, musste man ja Häuser fotografieren, die also immer die stürzenden Linien vermieden hat. Die sollten ja immer parallel sein, ja. Und wenn ich mir die Straßenschilder und die Verkehrsschilder angesehen habe und die Laternen, dann habe ich mir gedacht, mein Gott, haben die denn hier im Osten, haben die kein Lot irgendwie? Können die nicht gerade machen? Die standen immer alle so schief. Das hat mich so beeindruckt, muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich gesagt habe, also wird es mal Zeit, dass er mal anfängt, die Laternen gerade aufzustellen. Ja. Und das war ein Schock für mich, die ersten Tage in Ostberlin, wo ich gesagt habe, das ist alles schief.
So, jetzt wollte ich ganz gerne noch wissen von Ihnen eine Lieblingsmusik oder einen Titel, den Sie ganz gerne hören möchten.
Am liebsten würde ich aus meinem Messias einen Titel spielen, For Unto Us. Der hat mir am besten gefallen.
Liebe Radio Ginsing-Hörer, mein Gesprächsgast Dietmar Püschel hatte zum Tag der Einheit 1990 die beiden deutschen Hymnen zu einer gemeinsamen Hymne vereint. Leider wurde sie nicht gespielt.
Also ich muss erstmal nochmal dazu sagen, die Schallplatte und die CD und Musikkassette hatten ja den Titel 3. Oktober 1990 in Pop und Klassik. Ich habe es ja auch gemacht, um sie auch an den Mann zu bringen und unter die Leute zu bringen und zu verkaufen. Aber wie das so ist, habe ich sehr lange daran produziert und bin mit den Presswerken und so weiter nicht schnell genug fertig geworden. Das heißt, ich hatte meine gepressten Exemplare erst am 15. Oktober 1990. Eigentlich hätte ich gewollt, dass am 3. Oktober diese CDs und so weiter in den Musikgeschäften sind Und dass man in der Vereinigungseuphorie sich hätte vielleicht diese CD kaufen wollen. Aber die war erst am 15. fertig. So, und das Interesse eben für die Nationalhymne war wieder nicht groß genug, weil alle hatten eben einfach andere Sorgen mit dem Job und mit wie geht's weiter und so weiter. Und da hatte man nicht so, war die Stimmung nicht so. Aber egal, ich habe dann eben gedacht, dann machst du noch mal eine große Briefaktion und verschickst sie an die Politiker, also an Helmut Kohl, an Herrn Genscher und auch an die Ministerpräsidenten der Bundesländer und versuch's möglichst groß das zu streuen und habe als Weihnachtsgeschenk 1990 die an die Politiker geschickt. Also ich sag mal 85-90% positive Reaktion von den Politikern. Viele sagten, naja, sehr schön, aber was sollen wir denn jetzt machen? Ne? Also, und Helmut Kohl, der Referent von Helmut Kohl, antwortete so ungefähr, dass er also das also auch sehr, dass er mich beglückwünscht zu meinem Patriotismus sozusagen und das also ganz toll findet. Aber die Überlegung, eine neue Nationalhymne für Deutschland vorzuschlagen, würde er einem neuen gewählten gesamtdeutschen Parlament überlassen. Das war seine Antwort. Und was daraus geworden ist, wissen wir ja. Das kam wieder nur zu einem Briefwechsel zwischen Kohl und Herrn von Weizsäcker. Und damit war die alte Nationalhymne die neue Nationalhymne.
So einen ähnlichen Briefwechsel hat es ja schon mal bei der westdeutschen Hymne gegeben.
Ja, also die dritte Strophe des Deutschlandliedes wurde ja Deutschlandlied durch einen Briefwechsel zwischen Konrad Adenauer und Theodor Heuss, die also dann festgelegt haben, jawohl, also das ist jetzt unsere neue Nationalhymne. Theodor Heuss hat ja selber auch Versuche unternommen, eine neue Nationalhymne in Auftrag zu geben. Das ist übrigens auf der CD und auf der Schallplatte mit drauf. Ich habe ja 3. Oktober in Pop und Klassik sollte ja eine Art Hymnenchronik sein. Da habe ich ja versucht, auch die Alternativen mit aufzunehmen, damit derjenige, der sich so eine Schallplatte oder eine CD kauft, auch hören kann, was es für Versuche gab, für alternative Versuche an der Nationalhymne zu arbeiten. Es gab ja auch in der DDR andere Versuche, eine andere Hymne zu nehmen. Beispielsweise von Bertolt Brecht den Text »Anmut sparet nicht noch Mühe, leidenschaftlich noch Verstand, dass ein gutes Deutschland blühe wie ein anderes gutes Land«. Auch ein sehr schöner Text, der lustigerweise auch auf die Nationalhymne zu singen ist. Das passt also eigentlich alles. Und das ist auch auf der Schallplatte mit drauf, auf der CD mit drauf.
Vor ein paar Jahren haben Sie noch einmal einen Anlauf gestartet, eine gemeinsame deutsche Hymne unters Volk zu bringen. Was war denn der Anlass dafür?
Also das war jetzt 2019, 30 Jahre Mauerfall. Dachte ich, naja, jetzt ist es doch ein Anlass nochmal, einen Versuch zu machen, wie würden jetzt die Politiker oder wie würde das deutsche Volk jetzt dazu stehen, mal zu überlegen, eine Hymne zu haben, die nicht bloß aus einer Strophe besteht, sondern die eben vollkommen ist, also vervollkommend ist. Und da ist ja nach wie vor das meines Erachtens immer noch die beste Lösung, als würde man eine völlig neue Hymne komponieren lassen. Aber ich finde, wenn man schon eine Nationalhymne neu überlegt oder neu machen will, dass man die Vergangenheit nicht völlig ausblenden kann. Und da wäre es ganz schön, wenn wir eben eine vervollkommnete Hymne jetzt mal hätten und uns nochmal überlegen, ob man das jetzt nicht mal machen sollte.
Sie haben sich nochmal richtig in die Arbeit gestürzt und haben für diese CD auch eine Box entwickelt. Also ich sage mal so eine richtige schöne Geschenkpackung eigentlich, wenn man das sieht. Da ist zum Beispiel sehr viel zu lesen über die Geschichten oder über die Geschichte der beiden Hymnen. Und es ist auch veröffentlicht der Briefverkehr, den Sie geführt haben mit Politikern in allen Bundesländern, denen sie diese Hymne geschickt haben und natürlich auch ja, gespannt waren auf die Reaktionen. Erzählen Sie bitte ein bisschen was zur Box und zu den Reaktionen, die Sie von den Politikern bekommen haben.
Ja, also mir war jetzt dann auch wichtig, wenn man es jetzt nochmal neu macht, also nicht völlig neu macht, sondern nochmal einen Anlass sucht, um das unter die Leute zu bringen und zu verkaufen, dann dachte ich, muss ich schon ein bisschen mehr machen, als nur diese Musikproduktion anzubieten, und habe gedacht, dann machst du uns so eine Art ja, Multimedia-Produkt daraus. Und da erinnerte ich mich daran an eine Historikerin, das ist die Frau Dr. Heike Amos. Sie hatte also ein Buch rausgebracht 1997, Auferstanden aus Ruinen, die Geschichte der Nationalhymne. Ich habe dann mit Frau Amos, habe mich dann mit ihr in Verbindung gesetzt, und wir sind uns darüber einig geworden, dass wir ihr Buch mit in diese Multimedia-Box hineinnehmen. Man kann also jetzt nicht nur die Musik hören, sondern man kann auch den ganzen geschichtlichen Background miterleben. Und was eben mir dann auch sehr wichtig war, ist die Korrespondenz mit den sowohl Westdeutschen als auch dann mit den neuen deutschen Bundesländern, mit den jeweiligen Ministerpräsidenten und mit den entsprechenden Kultusministern. Man kann also wunderschön nachlesen, was hat also Helmut Kohl oder der Referent von Helmut Kohl damals gesagt, oder der Referent von Herrn von Dietrich Genscher, der ja damals sehr begeistert war von dem Musikwerk.
Wer von den vielen Politikern hat denn gesagt, ja, tolle Idee, ich setze mich dafür ein?
Also naja, der Tenor war so, dass, ich sagte ja schon, über 85%, 90% fanden das Musikwerk wunderschön und toll. Und aber der Schritt jetzt zu sagen, ja, das wäre jetzt die neue Nationalhymne, oder das, wir setzen uns jetzt dafür ein, dass das vielleicht neue Nationalhymne wird, den habe ich vermisst, oder der war eben nicht da, weil, ja, also die politische Großwetterlage, will ich mal sagen, eben dafür nicht vorhanden war.
Wie viel Frust macht Ihnen denn das, dass Sie nun so gar nicht weiterkommen?
Ich habe da keinen Frust. Dieser Frust, der ist längst verdaut oder weggespült. Ich weiß nicht, wie ich es gemacht habe. Ich freue mich jetzt immer noch, dass ich es überhaupt gemacht habe und dass ich die Kraft hatte, so lange an dem Projekt festzuhalten und es auch nicht aufgegeben habe, sondern daran weiter daran zu arbeiten. Und ich habe ja diese Box, von der wir jetzt sprechen, die auch im Handel ist. Man kann die bei Bear Family bestellen, das ist also ein Schallplattenhandel. Irgendwann kommt die auch in den Buchhandel. Und ich habe ja inzwischen diese Box wieder an wichtige Politiker und an, sage ich mal, politisch interessierte Zeitgenossen geschickt und habe ja inzwischen schon ein Feedback darauf.
Gibt es eine andere Tendenz?
Die Tendenz ist so, dass viele es bedauern, dass es nicht eine neue Nationalhymne gegeben hat in dieser Form. Aber bei den Politikern beispielsweise, wenn ich mal sage, Gerhard Schröder, der mir auch nett geschrieben hat, oder eben Gregor Gysi beispielsweise, die also eigentlich wie so ein Kätzchen sich da rumschleichen. Und anders kann ich es leider nicht formulieren. Entschuldigung, Herr Gysi, aber anders kann ich es leider Ihre Antwort nicht formulieren. Ich denke mal, die Zeit arbeitet für die Hymne.
Das ist jetzt schon fast ein Schlusswort. Mich würde aber trotzdem noch interessieren, wie sehr glauben Sie daran, dass diese Hymne doch noch mal eine Chance hat? Inwieweit wird die Zeit dafür arbeiten?
Na, ich muss damit rechnen, dass ich es nicht selber erlebe. Ganz einfach. Posthum. Aber trotzdem glaube ich daran.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das war ein Gespräch aus der Reihe Wost, Geschichten aus West und Ost. Ich bedanke mich bei Dietmar Püschel, der beide deutsche Hymnen miteinander verflochten hat. Mein Name ist Gabi Loke und zum Abschluss hören Sie die Orchesterversion einer gemeinsamen deutschen Hymne. Musik